1. Korinther, Kapitel 9, die Verse 1 bis 14, hört das Wort Gottes. Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Dies ist meine Verteidigung denen gegenüber, die mich zur Rede stellen. Sind wir nicht berechtigt zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet seine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Oder sagt er das nicht vielmehr um unseretwillen? Denn es ist ja um unseretwillen geschrieben worden, der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen. Und der, welcher drischt, soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Wenn wir euch geistlichen Gütern gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben. Aber wir haben uns dieses Recht nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche im Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkünden, vom Evangelium leben sollen. Lasst uns beten. Allmächtiger und ewiger Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort Wahrheit ist. Und wir bitten uns, dass du uns in dieser Wahrheit heiligst, durch deinen ewigen Heiligen Geist, von dem du verheißen hast, dass er uns in aller Wahrheit leiten wird. Und so bitten wir, Herr, dass er in unseren Herzen eine bessere Predigt predigt, als ich es mit meinen Worten tun kann. In Jesu Namen. Amen. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, heute geht es um ein heikles Thema. Es geht um das Thema Geld. Und ich weiß, über Geld und Politik redet man nicht. Und der weiseste Rat, den man Pastoren geben kann, um Probleme zu vermeiden, ist nicht über Geld zu predigen. Und es kann ganz oft falsch verstanden werden. Aber es scheint ein wichtiges Thema zu sein, was wir ernst nehmen müssen. Und Paulus nimmt dieses Thema sehr ernst. Es ist für ihn mit der Gemeinde Korinth sogar ein sehr persönliches Thema. Die Gemeinde hat Paulus angegriffen für das, was er getan hat. Wenn man den Abschnitt als erstes liest, könnte man denken, Paulus war dreist und hat von der Gemeinde zu viel verlangt. Aber das war eigentlich am Ende gar nicht das Problem und wir werden es in den nächsten Wochen noch sehen. Die Gemeinde kritisiert Paulus dafür, dass er eigentlich zu wenig verlangt hat. Er hat gesagt, er verzichtet auf das, was ihm eigentlich zusteht. Und die Gemeinde hat ihm daraus einen Vorwurf gemacht, was für ein Apostel bist du denn, wenn du überhaupt nicht bezahlt werden willst. Aber Paulus hat gesagt, er verzichtet auf das Recht, was er hat, damit das Evangelium fruchtbar sein kann, damit er dem Evangelium kein Hindernis ist. Und leider gibt es heutzutage noch Christen und Gemeinden, die diese Aussage nehmen und verdrehen und sagen, wer im Reich Gottes arbeitet, sollte dafür kein Geld verlangen. Es gibt bestimmt Geschwister, die das tun können und die von Gott gesegnet sind. Und wir sehen es auch in der Kirchengeschichte, dass es immer wieder Männer gibt, die bewusst auf die Bezahlung verzichtet haben und trotzdem die Versorgung Gottes gesehen haben. Aber Paulus zeigt uns hier das Gegenteil. Er sagt ja, obwohl ich verzichtet habe, sollten die, die das Evangelium predigen, vom Evangelium leben können. Anders ausgedrückt, Paulus sagt hier, diejenigen, die predigen und der Gemeinde dienen, haben ein Recht darauf, bezahlt zu werden. Und der Titel der Predigt ist deshalb das Recht des Dieners, oder wenn ihr wollt, das Recht des Dieners Gottes. Diejenigen, die Gott dienen, sollen auch entsprechend ihre Rechte erhalten. Und das Erste, was Paulus hier macht, als er den Korinthern schreibt, nachdem er einige Fragen von ihnen beantwortet hat, als Erstes verteidigt er sich selbst. Und das ist der erste Punkt, den wir heute Morgen betrachten wollen, seine Verteidigung. Seine Verteidigung. Schaut nochmal auf Vers 3. Dort sagt Paulus, dies ist meine Verteidigung gegenüber denen, die mich zur Rede stellen. Paulus musste sich also auch in Korinth verteidigen. Und deswegen schreibt er seine Verteidigung. Und er musste sich vor allem als Erstes verteidigen, dass er Apostel ist. Und dann musste er erklären, welche Rechte er als Apostel hat. Der Paulus beginnt den Abschnitt mit der Frage, bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Und Calvin hat hier geschrieben in seinem Kommentar, dass Paulus uns das zeigt, was er vorher gelehrt hat. Paulus hat vorher in dem Abschnitt gelehrt, dass die Freiheit als Christ bedeutet, auf Dinge verzichten zu können. Aber die Gemeinde hat ihm vorgeworfen, weil er auf seinen Anteil verzichtet hat, ist er kein richtiger Apostel, ist er gar nicht ein richtiger Diener. Er war nicht so wie die anderen Apostel. Und jetzt stellt Paulus die Frage, bin ich deswegen etwa kein Apostel, nur weil ich nicht das tue, was die anderen Apostel getan haben? Bin ich nicht frei, meine eigenen Entscheidungen zu treffen? Und dann sagt Paulus, dass er eindeutig Apostel ist. Er sagt, habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seht ihr, heutzutage, wenn man in der christlichen Welt umherschaut, gibt es viele sogenannte Apostel. Viele Menschen behaupten, Apostel zu sein. Und da wir als Deutschland das Land der großen Erfinder sind, hat unser Land sogar die Neuapostolische Kirche hervorgebracht, in der regelmäßig neue Apostel ordiniert werden. Aber die Bibel sagt uns eindeutig, dass es keine Apostel mehr gibt, weil Apostel eine spezielle Voraussetzung benötigt haben. Sie haben oder sie mussten den Herrn Jesus Christus als Auferstandenen gesehen haben. Das ist die Voraussetzung. Und dann mussten sie von diesem Herrn berufen worden sein in den Dienst. Wir sehen das, wenn wir die 12 Apostel betrachten, die 12 Jünger, die mit Jesus umhergereist sind, oder nach der Auferstehung noch die 11, die übrig geblieben sind. Jesus ist ihnen mehrmals begegnet und hat sie mehrmals zum Dienst ausgerüstet. Und zuletzt lesen wir in Matthäus 28, dass er sie ausgesandt hat. Aber Paulus ist genauso Apostel gewesen, weil er Christus als den Auferstandenen gesehen hat. Noch mehr sogar, er hat Christus als den in den Himmel Aufgefahrenen gesehen. Ihr erinnert euch vielleicht, Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, um die Kirche zu verfolgen. Und Christus erscheint ihm persönlich und sagt, warum verfolgst du mich? Und wenige Tage später beruft er Paulus zum Dienst. Und dieser Bericht wird uns dreimal in der Apostelgeschichte berichtet. Er ist Paulus so wichtig gewesen, dass er sicher geht, dass er ihn öfters wiedergibt. Und Lukas fand ihn anscheinend so gut, dass er ihn dreimal aufgeschrieben hat, um zu bestätigen, Paulus ist wirklich ein Apostel. Und Paulus wurde sogar unter Zeugen zum Dienst berufen. Weil als er dort in Damaskus war, kam Ananias zu ihm und er wurde extra von Gott zu ihm gesandt, um ihn zum Dienst zu befähigen und zu berufen. Sehen, Paulus macht es hier deutlich. Ihr werft mir vor, ich bin kein Apostel, aber meine Geschichte, meine Berufung spricht dafür, dass ich genauso Apostel bin wie Petrus oder wie Barnabas oder wie Jakobus. Christus hat ihn zum Amt berufen. Und dann sagt Paulus sogar, seid ihr nicht mein Werk im Herrn? Er sagt, denn das Siegel des Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Er sagt, wenn alle anderen mich nicht als Apostel ansehen, ihr müsstet wissen aus eigener Erfahrung, dass ich Apostel bin. Ihr selbst seid der Beweis als Gemeinde, dass ich Apostel bin. Dass ihr als Gemeinde existiert, dass ihr glaubt, ist der Beweis dafür, dass Christus mich zum Apostel berufen hat. Paulus verteidigt sich als Apostel. Und wir könnten denken, das hat mit uns ja nicht viel zu tun. Wenn wir davon überzeugt sind, dass es keine Apostel mehr gibt, warum betrachten wir das überhaupt? Nun, auch wenn es keine Apostel mehr gibt, die Prinzipien für den Diener Gottes haben sich nicht geändert. Wenn jemand dem Herrn dienen will, wenn jemand dazu dem Herrn dienen soll, dann muss er vom Herrn dazu berufen sein. Das heißt, jeder Pastor, jeder Missionar, jeder Evangelist, wer was auch immer sein Dienst am Ende ist, muss wissen, muss für sich wissen, dass Gott ihn zu diesem Dienst berufen hat. Und diese Berufung kann für viele unterschiedlich aussehen, aber wir nennen es meistens den inneren Ruf, eine innere Überzeugung davon, dass Gott ihn zu diesem Beruf, zu dieser Aufgabe berufen hat. Ein Drang danach, dies zu tun. Paulus wird später, das werden wir nächste Woche betrachten, sagen, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Diese innere Verlangen muss da sein. Aber das andere Prinzip bleibt auch gleich. Ein Diener Gottes muss auch unter Zeugen zum Dienst eingesetzt sein. Wir glauben, gerade als reformierte Christen, dass nicht einfach jeder sagen kann, so, ich werde Pastor und ich mache die Arbeit und dann ist gut. Wir glauben, dass die Aufgabe der Kirche ist, diese Männer zu bestätigen. Und das nennen wir am Ende die äußere Berufung. Die Berufung von der Kirche, dass die Kirche bestätigt, ja, wir sehen seine Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Und wir sehen, dass er für diesen Dienst geeignet ist. Und wir sehen, dass er diesen Dienst tun sollte. Und deshalb setzen wir ihn zu diesem Dienst ein. Paulus hat sein Recht als, oder sein Amt als Apostel verteidigt. Und wir als Kirche sollten viel Wert darauf legen, dass wir unsere Diener, die wir haben, sei es unsere Pastoren oder unsere Evangelisten und Missionare, die wir vielleicht eines Tages aussenden, dass wir ihre Rechte verteidigen, dass wir ihren Dienst verteidigen, weil wir diejenigen sind, die sie am Ende einsetzen als Kirche. Weil wir sie bestätigen. Und so hat es Paulus von der Gemeinde verlangt. Ihr seid meine Zeugen, ihr müsst mich eigentlich verteidigen, anstatt mich anzugreifen. Doch nachdem Paulus sich verteidigt hat, verteidigt er seine Rechte. Und das ist der zweite Punkt, den wir sehen. Wir haben gesehen, seine Verteidigung. Und jetzt als drittes sehen wir seine Rechte. Paulus sagt, wer das Evangelium verkündet, soll vom Evangelium leben. Und die Korinther sahen es anscheinend anders, zumindest in Paulus' Fall und in Barnabas' Fall. Lesen wir auch, sind wir nicht berechtigt zu essen und zu trinken? Paulus stellt den Korinthern eine provokante Frage. Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Die Fragen wirken auf uns vielleicht etwas überspitzt, weil wir würden sagen, natürlich dürft ihr all das tun. Aber genau das war das Ziel, das Paulus hatte. Er wollte diese überspitzte Frage stellen, um etwas deutlich zu machen. Denn auf einmal gab es in Korinth zwei Kategorien. Auf der einen Seite gab es die Apostel wie Kephas, also wie Petrus, die mit Ehefrau umherreisen durften, die von der Gemeinde versorgt worden sind, die essen und trinken und vielleicht sogar noch Bezahlung bekommen haben. Auf der anderen Seite waren dann Paulus. Und ihm stand das alles plötzlich nicht mehr zu. Er wurde dann auf einmal dafür kritisiert, wenn er irgendwo etwas angenommen hat. Und Paulus verteidigt sich hier. Paulus nutzt diese Fragen, um seine Verteidigung anzufangen. Er zeigt, warum er das Recht hat, bezahlt zu werden. Er zeigt, warum die Gemeinde die Pflicht hat, ihn eigentlich zu versorgen. Und hier geht es für ihn nicht mehr nur um eine Empfehlung, was gut wäre. Hier geht es um ein Müssen, die Pflicht der Kirche, wenn wir so wollen. Die Kirche muss ihre Arbeiter bezahlen und versorgen. Und als erstes benutzt Paulus dafür reine Logik, reinen Menschenverstand. Er sagt uns, wenn wir darüber nachdenken, ist es logisch, dass wir die Leute bezahlen. Wir schicken auch keinen Soldaten in den Krieg und sagen zu ihm, aber du musst selber dafür sorgen, dass du genug Essen und zu trinken hast und dass du dein Gehalt einbringst. Niemand baut einen Weinberg an und am Ende, wenn die Ernte kommt, isst er keine einzige Traube davon. Das macht keinen Sinn. Jeder, der einen Weinberg hat, isst seine Trauben und trinkt seinen Wein, der daraus gekeltert wird. Und wenn du Tiere hütest, dann versorgen dich deine Tiere. Das ist ein einfaches, logisches Prinzip, wie die Welt geschaffen ist. Wenn du Kühe hast, trinkst du auch deren Milch. Wenn du Schafe hast, deren Milch. Und Paulus wirft den Korinthern hier vor, er sagt, in der Welt herrscht eine Logik, die ihr in der Gemeinde verloren habt. Wenn du jemanden dienst, dann wirst du von ihm versorgt. Und wenn es die Weinstöcke sind, denen du dienst, versorgen sie dich mit Trauben. Wenn es Tiere sind, versorgen sie dich mit Milch. Und wenn du in den Krieg ziehst, dann sorgt der Staat, für den du in den Krieg ziehst, das Land, das du versorgt wirst. Das zweite Argument, was Paulus hier bringt, kommt dann am Ende direkt aus dem Wort Gottes. Und er zitiert 5. Mose, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Natürlich soll man Tieren, die Arbeit leisten, am Ende was zu essen geben. Und wenn der Ochse das Feld für einen gepflügt hat, dann hat man ihm später Heu oder was auch immer zu essen gegeben. Aber Paulus sagt, der Apostel sagt hier, es geht hier aber am Ende eigentlich um Menschen. Weil das ist die gleiche Logik, die Jesus benutzt. Jesus sagt, seht euch die Vögel an, Gott versorgt sie. Wie viel mehr wird Gott sich um euch sorgen? Wenn Gott sich um das kleinste Vögelchen sorgt, warum sollte er sich nicht auch um euch sorgen? Denn wer pflügt, sagt Paulus, soll auf Hoffnung hin pflügen und wer drischt, soll auf Hoffnung hin dreschen. Wenn jemand aufs Feld geht und sein Feld vorbereitet, dann macht er das nicht, weil man denkt, am Ende ist es sinnlos. Sondern er macht das, weil er die Hoffnung hat, dass am Ende im Herbst er Ernte einfahren wird. Und nicht nur Ernte, die einfach dann da ist, sondern Ernte, von der er leben wird. Und wenn er dann die Ernte eingefahren und das Korn drischt und weiterverarbeitet, dann macht er das auch, weil er die Hoffnung hat, daraus Mehl zu produzieren, Brot zu backen und davon zu leben. Und Paulus sagt uns jetzt hier, dass das Alte Testament uns schon lehrt, dass diejenigen, die arbeiten, dafür belohnt werden sollen. Schaut auf Vers 11, da sagt Paulus, wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten. Paulus sagt zur Gemeinde, wir predigen euch, wir lehren euch, wir geben euch das Wort Gottes, ist es zu viel verlangt, dass ihr uns Wasser und Brot dafür gibt. Und wir wissen aus dem Rest des Neuen Testaments, dass Paulus nicht viel verlangt hat, um zu überleben. Paulus hat gesagt, wenn wir Kleidung und was zu essen haben, sollen wir dafür Gott danken. Der Ochse arbeitet für euch und ihr gebt ihm Heu und Wasser. Wir arbeiten für euch und ihr gebt uns dafür nichts. Das Wort Gottes ist hier deutlich. Das Alte Testament ist deutlich. Paulus ist deutlich. Wir müssen unsere Diener versorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie leben können. Wenn jemand bereit ist, zu uns zu kommen und uns mit dem Wort Gottes zu dienen, dann müssen wir bereit sein, ihn dafür entsprechend zu bezahlen. Wir sollten hier von einer Pflicht der Kirche reden, nicht nur für eine Empfehlung oder was gut wäre, es ist die Pflicht der Kirche Jesu Christi. Ein Arbeiter seines Lohnes wert. Und Paulus gibt uns sogar ein drittes Argument. Das dritte Argument ist die Geschichte des Volkes Gottes. In Vers 13 sagt er, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? Die Hohepriester und die Priester und die Leviten wurden vom Volk versorgt. Wenn das Volk zum Tempel gebracht hat, hat es nicht nur den Zehnten gebracht, von dem die Priester leben konnten, sondern es hat auch Opfertiere gebracht und von manchen Opfertieren war ein Teil für den Priester bestimmt. Die heiligen Schaubrote waren für die Priester bestimmt, dass sie die essen dürfen am Ende. Und der Zehnte sollte immer an die Leviten gehen, also in den Tempel oder in die Synagogen, an dem Ort, wo sie waren. Und im Wort Gottes heißt es immer wieder, im 5. Mose lesen wir immer wieder, dass die Leviten als Gäste im Haus bewirtschaftet werden sollten. Wenn das Volk Gottes Feste gefeiert hat, sollten die Leviten mit eingeladen werden, um Essen zu bekommen. Wenn die Ernte vom Feld genommen wurde, sollte der Zehnte abgegeben werden und zusätzlich den Leviten gegeben werden, damit sie leben können. Gott hat dafür gesorgt, dass seine Diener versorgt werden, diejenigen, die Vollzeit für ihn arbeiten. Das lehrt uns die Logik, das lehrt uns das Wort Gottes und das lehrt uns die Geschichte, weil Gott die Geschichte seines Volkes so angelegt hat, dass seine Diener immer versorgt werden. Wir haben also bis jetzt gesehen, dass Paulus sich als Apostel verteidigen musste. Wir haben gesehen, dass er sich jetzt verteidigen musste, dass er auch das Recht hat, davon leben zu können. Und jetzt unser dritter Punkt zeigt aber, was Paulus daraus gemacht hat. Er verzichtet. Das ist der dritte Punkt, sein Verzicht. Wir werden uns hier nicht lange aufhalten, weil es eigentlich ziemlich kurz ist, was Paulus sagt. In Vers 12 sagt er: Wenn alle von euch versorgt werden, dann sollten wir es recht versorgt werden. Aber wir haben uns dieses Recht nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Anders ausgedrückt, Paulus hat darauf verzichtet, von der Gemeinde versorgt zu werden. Er hat es gar nicht erst eingefordert. Er hat gesagt, wenn ihr mich nicht versorgen wollt, dann nehme ich es nicht an. Und das alles, damit er dem Evangelium dient. Wisst ihr, als Paulus nach Korinth kam, die erste Person, die er dort trifft, war Aquila mit seiner Frau Priscilla. Und Aquila war gerade aus Rom geflohen, weil es den Kaiser in Rom nicht gepasst hat, dass es unter den Juden so viel Aufruhr gab. Weil anstatt die Christen aus Rom zu vertreiben, hat er alle Juden vertrieben. Und so musste Aquila als Judenchrist fliehen. Und er kam nach Korinth und er war Zeltmacher. Und Paulus hat gesagt, hey, ich bin Zeltmacher, lass mich für dich arbeiten und ich kann somit meinen Unterhalt verdienen. Und das war Paulus' Ansatz, als er nach Korinth kam. Er wollte den Korinthern nicht auf der Tasche liegen. Er wollte nicht, dass die Korinther sich über ihn beschweren. Er wollte ihnen das Evangelium predigen und er wollte, dass sie zum Glauben an das Evangelium von dem gekreuzigten Christus kommen. Seit Anfang an des Briefes macht Paulus eins deutlich. Er ist gekommen, um Christus zu predigen, und zwar Christus als Gekreuzigten. Denn das Evangelium war Paulus wichtiger als alle seine Rechte. Das Evangelium war Paulus das Ziel Nummer eins. Das Evangelium musste verkündet werden. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Und Paulus hat es überhaupt nicht eingesehen, mit den Korinthern über Bezahlung zu diskutieren oder zu reden. Er musste predigen. Er konnte nicht anders als predigen. Das darf für uns natürlich keine Ausrede werden, um unsere Diener nicht zu bezahlen. Aber wir sollten eines verstehen, das Evangelium ist immer wichtiger als unsere Rechte. Und wenn wir davon weggehen von denjenigen, die bezahlt werden innerhalb der Kirche und auf unsere Rechte, die wir vielleicht haben innerhalb der Gemeinde, wenn wir auf die schauen, dann müssen wir eines verstehen, das Evangelium ist wichtiger als das, was wir eigentlich einfordern konnten. Manchmal müssen wir auf etwas verzichten, was uns zusteht. Und manchmal müssen wir auf etwas verzichten, was wir gerne hätten, damit dem Evangelium nichts im Wege steht. Vielleicht wolltest du schon die ganze Woche mit dieser einen Person reden, die du nur sonntags siehst, aber dann ist sie in das Gespräch verwickelt mit diesem Besucher, der gekommen ist und der das Evangelium vielleicht noch nie gehört hat. Und dann ist es vielleicht gut zu sagen, okay, ich verzichte auf das Gespräch, was ich gerne hätte, damit er die Chance hat, das Evangelium nochmal zu hören. Das Evangelium ist immer wichtiger als alle Rechte, die wir einfordern können. Und das macht Paulus der Gemeinde am Ende deutlich. Paulus schreibt der Gemeinde nicht, weil es ihm um Geld geht oder weil es ihm darum geht, dass die Gemeinde ihn nicht versorgt hat. Paulus schreibt, weil ihm das Evangelium am wichtigsten ist. Und das wird im Rest des Kapitels deutlich, weil er am Ende deutlich macht, ich mache alles getan, damit die Leute glauben. Ich bin den Griechen ein Grieche geworden, ich bin den Juden ein Jude geworden, ich bin den Heiden ein Heide geworden. Ich habe alles getan, damit ich den Leuten das Evangelium predigen kann. Er tut alles, solange er nicht gegen das Wort Gottes verstößt. Aber in Korinth ging es um ein anderes Problem. In Korinth ging es darum, dass die Leute sich um Menschen gesorgt haben und nicht ums Evangelium. Die Korinther hatten überhaupt gar kein Problem damit, Prediger zu bezahlen, wenn die Prediger gut genug waren. Erinnert euch vielleicht ans erste Kapitel. Das erste Problem, was uns in der Gemeinde begegnet, war Menschenkult. Wer ist der beste Prediger? Paulus? Na, vielleicht lieber Petrus. Oder vielleicht sogar Apollos, noch nicht mal ein Apostel, aber er war ein besserer Prediger vielleicht. Die Gemeinde hat sich darüber zerstritten, wer besser ist. Die Stadt Korinth war eine Stadt, in der es um große Leute ging. Philosophen, Politiker, Redner, Entertainer. Und diese Faszination mit großen Menschen hat sich in der Gemeinde fortgesetzt. Aber Paulus zeigt ihnen seit Kapitel 1 etwas anderes. Er sagt, es geht ums Evangelium. Klar, ich bin Apostel, ich habe das Recht, von euch versorgt zu werden. Aber ich habe auf dieses Recht verzichtet, damit das Evangelium gepredigt wird. Seht ihr, liebe Geschwister, das Ziel im Reich Gottes ist nicht, auf unsere Rechte zu bestehen. Das Ziel ist nicht, der Größte zu werden oder der Bestbezahlte zu werden. Das Ziel im Reich Gottes ist, dass das Reich Gottes wächst. Jesus lehrt uns, dass wir beten, dein Reich komme, nicht mein Geld komme oder meine Rechte bleiben bestehen. Das Ziel ist immer die Ausbreitung und dafür müssen wir das Evangelium predigen. Unser Recht ist nicht, unsere Rechte einzufordern, aber unsere Pflicht ist, unseren Geschwistern die Rechte zuzusprechen. Und das ist das, was Paulus den Korinthern deutlich macht. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um alles zu fordern, ich predige euch, damit ihr versteht, was eure Pflicht ist. Und wenn jemand das Evangelium predigt, soll er vom Evangelium leben. Liebe Geschwister, glaubt mir, ich predige die Predigt nicht, weil ich denke, ich werde zu schlecht bezahlt. Ich denke, ich predige die Predigt auch nicht, weil ich denke, ihr solltet mir mehr Geld geben. Ich meine, ich bin nie über Geld böse, aber darum geht es nicht. Ich predige die Predigt als erstes, weil es die Predigt ist, die in unserer Predigtreihe dran ist. Und ich denke, diese Predigt ist gut für uns, um darüber nachzudenken, was wir in Zukunft tun. Diese Gemeinde wird wachsen, weil Gott verheißen hat, wenn wir ihm treu sind und ihm dienen, dann schenkt er Wachstum. Und vielleicht müssen wir eines Tages mehr als nur mich einstellen. Und wir müssen uns überlegen, wollen wir das und sind wir uns unserer Pflichten bewusst, die wir damit eingehen. Und vielleicht senden wir irgendwann Missionare aus. Und auch für die müssen wir uns dann verpflichten, dass wir sie versorgen. Deshalb, liebe Geschwister, lasst uns in Zukunft dafür sorgen, dass wir unseren Beitrag leisten, dass die, die das Evangelium predigen, vom Evangelium leben können. Lasst uns beten.